herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André, grüß dich Stefan. Hallo mein Lieber.
Hallo André und auch ein herzliches Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend an alle unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ein spannendes Thema, denn ihr wisst es, unser Feldreporter André war mal wieder unterwegs und haben mal wieder ein paar spannende Leute getroffen, war wieder in einer privaten Runde unterwegs und da wollen wir uns heute mal so ein paar Einblicke rausholen. André, erzähl doch mal, was ist schon wieder passiert? Wo warst du schon wieder? Welche krassen Leute hast du schon wieder getroffen?
Ja, man trifft ja immer, also dieser Space ist ja mittlerweile so klein. Nein, er wächst kontinuierlich, aber natürlich gibt es so ein paar Insider, die man auch sehr, sehr gerne wieder trifft. Also ich war auf einer kleinen Zusammenkunft, so möchte ich es vielleicht mal sagen, in München. Hat jetzt am Wochenende stattgefunden. Es sind roundabout so 200 Menschen kommen da zusammen. So der Inner Circle, wie man es dann so schön sagt. Und man redet dann über ganz, ganz viele tolle Dinge. Das heißt, was passiert so auf dem Markt? Wo geht der Markt hin? Geht der Bitcoin auf 1 Million? Stürzt er ab auf 10 Millionen? Auf 10 Millionen, ja genau. Auf 10.000. Geht schon gut los. Solche Dinge bespricht man da. Was sind so die Abschätzungen? Was sind die Meinungen? Was sind die Ideen als auch? Und das ist auch ganz spannend. Wo befindet man sich gerade? Also sprich, wie kann man damit umgehen, wenn der Markt wirklich steigt, wenn er fällt und so weiter? Und auch spannende Dinge. Was sind denn die Risiken da drin? Und ein Risiko, muss man ganz klar sagen, und das war wieder Thema, ist Michael Saylor. Immer wieder und immer wieder. Also interessant, weil, und jetzt sind wir gerade wieder, und wir haben diese Woche wieder einen All-Time-High geknackt, helf mir, waren es 107, 109?
Wir stehen aktuell bei 107.000 in dieser Woche, also wir stehen so ganz knapp am All-Time-High, aktuell ist das All-Time-High ja bei 109.000 wir stehen ganz knapp drunter, also es ist jetzt, denke ich mal, nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das neue All-Time-High knacken, und die viel, viel spannende Frage ist dann natürlich am Ende, wie weit können wir dieses All-Time-High ausbauen, und man hört ja eine Menge Vorhersagen da draußen. Eins kann ich euch aber versichern, man kann so ein bisschen das Ganze vermuten und so seine Einschätzung selbst dazu haben, aber wirklich Vorhersagen in dem Sinne kann man es nicht, weil wir haben alle nicht diese Glaskugel. Ja, wir können auf etwas vertrauen, was wir uns selber einreden, wir können auf etwas hoffen, sage ich einfach mal, aber man muss natürlich auch realistisch rangehen und dann natürlich auch sagen, alles klar, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es natürlich auch sinnvoll sein, sich auch mal ein paar Profite mitzunehmen, weil natürlich klar, wenn man solche Zahlen 300.000 bis 1 Million pro Bitcoin, die Frage ist halt, ist es möglich? Das würde ich sagen, ist es. Die Frage ist halt, wann? Das kann natürlich jetzt noch 30 Jahre dauern. Und wer jetzt eher für ein kurzzeitiges Invest ist, der sollte jetzt, ne, und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster halt auch, die Millionen werden wir dieses Jahr nicht erreichen. Ja, also die Idee ist von jemandem, weil das irgendwo aufgeschnappt hat, da kann ich euch so ein bisschen mitnehmen und sagen, das wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht passieren. Und deswegen, All-Time-High ist immer ein guter Anhaltspunkt, und Profite nehmen hat noch niemanden geschadet, gerade für die Leute, die jetzt mal so 30-40% gesehen haben, wie der Markt einbricht und da vielleicht sehr, sehr nervös geworden sind. All-Time-High ist immer ein gutes Ding, wo man so sagen kann, es gibt bisher keinen höheren Preis als diesen. Der Rest, dass es höher geht, ist weiterhin Spekulation auf mein Investment. Das heißt, wenn es der aktuell höchste Preis ist, es ist nicht verkehrt, sich auch mal ein bisschen Profit aus dem Markt zu nehmen und zu sagen, gut, ich habe wieder ein bisschen Rücklagen gebildet, ich habe mit meinem Investment keine Probleme mehr. Vielleicht hat der ein oder andere auch an dem Punkt, dass er seinen Einsatz komplett rausnehmen kann. Und dann läuft der risikofrei in dem Investment, kannst dann auch die nächsten 10, 15 Jahre liegen lassen und schauen, was passiert. Man hat so viele Möglichkeiten. Aber ich möchte euch einfach mal so einen kleinen Denkanreiz geben, auch zu dem, was wir jetzt gleich noch alles von André auch hören werden, Denkanreiz geben am All-Time-High. Überlegt euer Investment, überlegt, was ihr machen wollt, überlegt euren Investmentplan. Hatten wir auch schöne Folgen mit der lieben Jasmin bereits in der Vergangenheit. Ihr solltet immer einen Plan haben beim Investieren und geht nochmal auf euren Plan zurück und überlegt jetzt, wo der Markt steht und ob es ein guter Zeitpunkt wäre, vielleicht den einen oder anderen Profit zu nehmen. Oder vielleicht kommt das für euch nicht in Frage. Das müsst ihr euch natürlich am Ende selber beantworten.
Ja, vollkommen richtig. Wir machen ja keine Finanzberatung, wie immer hier. Aber es hat niemandem geschadet, da bin ich völlig bei dir, mal auch vielleicht mal ein bisschen was rauszunehmen und es sich einfach ein bisschen ein besseres Gefühl zu verschaffen. So, gerade, weil wenn bestimmte Ereignisse natürlich passieren und wie gesagt, ich war jetzt am Wochenende auf dieser Zusammenkunft, so sage ich es mal, aber es stehen in den nächsten Wochen stehen schon ein paar Ereignisse an, die natürlich dafür Sorge tragen können, dass schon eine gewisse Marktdynamik entsteht, weil es gibt sehr, sehr nah, gibt es halt die Konferenz, die Bitcoin-Konferenz in Las Vegas. Interessant ist, dass sich dort relativ viele, ich sag mal doch Prominente dort angekündigt haben. Also interessant ist, dass J.D. Vance ist da, ja? Also sprich Vizepräsident der USA. Natürlich sind dann auch die Trump-Brüder sind auch mit auf der Bühne, die dann auch ihren Senf dazu beitragen können. Und unter anderem natürlich unser altbekannter Freund Michael Saylor. Und noch viele andere sind alle in Las Vegas. Findet statt, ich muss kurz nachgucken, am 27. Mai findet die Konferenz statt. Und da gibt es eine interessante Statistik dazu, dass nämlich immer, wenn diese Konferenz stattgefunden hat, würde man ja vielleicht davon ausgehen, dass so ein gewisser Hype ausgelöst wird. Dass man sagt, hey, ja, jetzt alles wieder nach vorne und tschakka tschakka. Interessant ist die Statistik dazu. Und zwar die Statistik sagt nämlich genau das Umgekehrte, dass direkt nach der Konferenz ungefähr im Mittel es 5-10% absackt. Mhm. Wie gesagt, keine Finanzberatung. Aber ich habe kurz die Statistik rausgeholt. 2020 minus 4, 2021, okay, ganz anderes Thema vielleicht, minus 8, weil wir da auch Corona hatten, da hat die Konferenz nicht stattgefunden, aber anderes Thema. 22 minus 13, ja, so, und 22 minus 13 und 23 ungefähr flat. Das heißt, mal gucken, was dann 24 beziehungsweise 25 entsteht. 24 waren auch so ungefähr 4% minus. Hm, naja. Ist das jetzt ein Ding zum Traden? Ich weiß nicht, das musst du entscheiden. Du bist da der Hardcore-Trader. Aber ansonsten wäre wahrscheinlich die Empfehlung, wir machen keine Empfehlung, ansonsten wäre es wahrscheinlich die Idee, einfach durchrodeln, einfach liegen lassen und nichts machen. Aber das ist schon spannend, dass diese Statistiken zeigen, dass nach dieser Konferenz das halt nach unten gehen. Fand ich interessant, die Statistik.
Ja, finde ich auch sehr interessant. Also zum Trading ist es jetzt nichts, weil ich sag mal so, gerade als Trader, ich bin da eher in der technischen Analyse unterwegs und nicht auf irgendwelche Events, die passieren. Und das ist schon spekulativ. Und ich meine, jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt haben wir sehr, sehr starke Fluktuationen. Ich meine, jetzt gerade vor 2 Wochen oder so haben wir gesehen, dass Ethereum es schafft, innerhalb von 24 Stunden 20% nach oben zu gehen. Ja, wir hatten jetzt gestern oder vorgestern, also Anfang der Woche, die am 19. gestartet hat, 19. Mai, ja, da hatten wir jetzt beispielsweise halt auch, dass wir eine Fluktuation haben. Ethereum ist erst 4% gefallen, hat dann aber trotzdem noch 1-2% im Profit am Ende des Tages geschlossen. Also man sieht schon, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Natürlich kann es jetzt irgendwo auch sein, dass wenn jetzt am 27. diese Convention startet, dass der Markt auch nochmal 4-5% absackt. Würde ich dann aber eher darauf schieben, dass wir momentan sowieso eine sehr, sehr hohe Volatilität haben. Eine hohe Volatilität ist aber auch immer gut, weil dementsprechend ist auch hohes Interesse am Markt und das sehen wir auch momentan. Und jetzt gerade auch schön zu sehen, dass wir gerade auch bei einigen Altcoins jetzt einfach mal aus dieser Bottom rausgekommen sind. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge, wir verkaufen unsere Niere. Es war eigentlich eher so ein Spaßtitel gemeint, aber das Thema an sich war ernst, dass wir wirklich davon auch überzeugt waren, dass wir die Bottom erreicht haben zu dem Zeitpunkt. Und das war an sich auch sehr, sehr gut. Und von dem Punkt aus sind wir jetzt ein gutes Stück gestiegen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass wir jetzt einfach wieder diese Bewegung, dieses Leben zurück im Markt haben. Und ich denke mal, dass wir auch diese hohe Volatilität und auch weiter steigende Kurse jetzt noch für ein paar Wochen erstmal haben werden, bevor wir dann in den Sommer übergehen, wo es generell einfach erstmal langsamer wird und dann werden wir ja sehen, was der Markt da hält.
Absolut, ja, das stimmt. Ja. Wie gesagt, was ich eben schon sagte, ein Faktor, der mir immer wieder aufstößt, der mir auch, ja, haben wir auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, immer sauer vielleicht auch aufstößt, ist das Thema Michael Saylor. Also er hat wieder gekauft, man kann ja wie ein Uhrwerk auch immer reinschauen und man hat auch das Gefühl, also mittlerweile kann man sehr gut timen, wann kauft er, wie viel kauft er, wie viel, ja, und wann wird er das auch kommunizieren. Und da sieht man richtig schön die Bewegung im Markt. Das ist schon sehr, sehr befremdlich, dass es an einer Person hängt, dass dieser Kurs steigt oder fällt. Kauft er nicht, sackt das Ding sofort ab. Also das ist schon, weiß ich nicht, irgendwie hat man da so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil die Idee von Bitcoin und dezentralen Dingen ist ja nicht gerade dieses Thema zentral zu machen, also sprich an einer Person oder an einer Firma abhängig zu machen, beziehungsweise an so ein paar Exchanges. Und mittlerweile hat sich dieses Narrativ komplett umgekehrt, dass man doch schon sagen kann, dass das sehr, sehr stark zentralisiert ist. Ja. Also zumindest die Beeinflussung. Ich meine, der Markt wird immer beeinflusst, das weißt du auch besser als ich, aber das ist schon echt sehr befremdlich. Das ist eine Person.
Ja, definitiv. Ich fand es auch spannend, zum Beispiel gerade im Jahr 2021, 2022, so in den Jahren, da war ich auch sehr, sehr aktiv im Krypto-Daytrading unterwegs und sowas. Habe mich natürlich da auch sehr tief insgesamt einfach mit der Thematik Kryptowährungen und Blockchain beschäftigt. Spannend dabei war, dass Michael Saylor da zu dem Zeitpunkt halt ein absolutes Meme war. Also er war ein großer Investor und viele Leute haben ihm zugehört, aber im Trading Space wäre er eigentlich ein Meme, weil er hat gekauft und der Markt ist gedumpt. Das heißt, für die Trader unter uns, ja, war es dann halt.
Erinnere mich noch.
Ja, ja, war es dann halt immer, Michael Saylor hat gekauft, wir haben die Top erreicht, jetzt können wir shorten, Michael Saylor hat gekauft. Das ist so ein bisschen zu einem Meme geworden. Da hat er aber auch schon natürlich eine durchaus hohe Reichweite. Dann 2022 im Bärenmarkt wurde er auch sehr, sehr kritisch angesehen mit MicroStrategy, weil ich glaube, sein durchschnittlicher Einstiegspreis lag bei ungefähr 25.000 bis 30.000. Bitcoin ist ja auf 15.000 gefallen. Da war es nochmal sehr, sehr stark in der Kritik. Er hat ja dann auch dementsprechend nochmal nachgekauft. Aber jetzt sind wir im Jahr 2025. Bitcoin steht bei 100.000. Der durchschnittliche Einkaufspreis, weil er natürlich auch höher gekauft hat, ist jetzt ein bisschen gestiegen. Ich bin mir aber nicht sicher, wo er jetzt gerade aktuell liegt, weil ich es nicht mehr so tief verfolgt habe. Aber er ist jetzt halt
bis
70.000, ne? Weil er natürlich sehr, sehr viel auch zu höheren Preisen jetzt nochmal nachgekauft hat. Und natürlich auch mit einem ordentlichen Volumen dahinter. Ja, aber die Anzahl an Bitcoins, die er jetzt halt hat, in dem Sinne ist nicht gefährlich für die Blockchain an sich oder dass es jetzt zu zentral ist. Natürlich, er hat einen riesen Amount, also eine riesen Menge davon. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach die Reichweite, die er dort hat, und wie viele Menschen auf ihn hören, und einfach dieser Einfluss, den er hat. Ich meine, der Founder von Bitcoin ist ja unbekannt. Satoshi Nakamoto, keiner weiß, ist es eine Gruppe, ist es eine Frau, ist es ein Mann, keiner weiß, wer das schlussendlich ist. Es wird sehr, sehr viel gemutmaßt da draußen. Das heißt, Bitcoin ist eigentlich ein Projekt ohne Gesicht. Jetzt in den letzten Jahren hat es sich aber dazu entwickelt, dass Bitcoin auf einmal ein neues Gesicht bekommen hat und das ist halt nun mal Michael Saylor und das sehe ich halt durchaus und da könnt ihr euch selber mal die Frage stellen, ist Michael Saylor ein Risiko für Bitcoin, ja oder nein? Dass jemand quasi das Gesicht davon wird, sehe ich schon als sehr, sehr gefährlich an, weil jetzt, André hat es ja auch gerade gesagt, ja, Michael Saylor kündigt an, er kauft und man sieht, dass es Einfluss auf den Chart hat. Jetzt überlegt euch mal, jemand, der über Jahre hinweg nie verkauft hat, sondern immer nur gekauft hat und das immer groß angekündigt hat. Was wird mit dem Markt passieren, wenn er jetzt ankündigt, er wird 20% seiner Bitcoins verkaufen? Das kann schon zu einem sehr, sehr heftigen Event in einem so volatilen Markt natürlich führen.
Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich ein bisschen, ja, ist, oder sagen wir so, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten, ja, sich das natürlich selbst anzueignen, ja, also immer selber die Recherche auch zu machen, das ist völlig klar. Aber wir wollen ja auch ein bisschen hier sensibilisieren, dass wir sagen, ja, auch die Risikoabschätzung ein bisschen im Auge behalten und wie gesagt, vielleicht mal ein paar Chips vom Tisch nehmen und sich einfach mal entweder in andere Dinge orientieren oder einfach mal ein paar Lifestyle-Credits sozusagen zur Seite zu legen und mal mit der Frau, Freundin vielleicht in Urlaub zu fliegen. Also das macht schon Sinn, sich mal dieses Thema genau anzuschauen. Und ich gebe dir vollkommen recht, es hat zu jeder Dekade, also zwischen jedem, ja ich sag mal 2011, 17, 21, hat es immer so Gesichter gegeben, die so ein bisschen für und gegen diese ganze Kryptowelt waren. Im Moment ist es ganz stark polarisierend, ist es Michael Saylor. Und ob das gut ist, ob das schlecht ist, kann man schwer abschätzen. Die Frage ist halt, wann wird er, und das wird irgendwann passieren, wann wird er sagen, hey, ich verkaufe? Ich glaube aktuell, und das ist eine reine Meinung von mir, ich glaube aktuell, dass es tatsächlich noch ein bisschen weitergeht, weil wenn man sich auch da die Statistiken dazu anguckt und genau sieht, wie viel Fundraising er noch machen kann anhand der Aktienpakete, die er ausschütten kann. Und ich glaube, er ist ein Fundraising-Genie. Also das muss man ganz neidlos anerkennen. Unfassbar, wie der Mann das macht. Aber er hat laut Statistiken, das ist eine reine Statistik, die Möglichkeit, tatsächlich über anderthalb Jahre noch ungefähr 1 Milliarde pro Woche da reinzuballern. Die Milliarde ist unfassbar viel. So, wenn man sich das dann anschaut, wird der Kurs zwangsläufig, weil alle natürlich dann auf steigende Kurse setzen, wahrscheinlich dann auch steigen. Aber was passiert, bin ich völlig bei dir, wenn er mal sagt, hey, ich mach das mal 3 Wochen nicht, dann wird es zu einem großen Crash kommen. Ja, oder was heißt groß? Also es wird auf jeden Fall zu einer starken Bewegung kommen. Und diese Risikoabschätzung muss halt jeder selber treffen. Ja. Ist nie gut, wenn eine Person oder eine Firma so stark da involviert ist. Nie gut.
Ja, und wie gesagt, Michael Saylor ist ja, sage ich mal, ich würde mal so wirklich behaupten, der größte Bitcoin-Maximalist, den es gibt. Die Frage ist halt, wird er irgendwann mal verkaufen? Dann denke ich mir aber halt auch so,
muss er doch.
Muss er nicht. Ja halt auch. Ne? Also
irgendwann?
Ich bin mir, also keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Ich kann jetzt halt auch nur spekulieren. Aber ich denke, irgendwann zu einem Zeitpunkt wird der Punkt kommen, wo er dazu auch vielleicht sogar gezwungen ist zu verkaufen. Und es reicht ja schon, wie du gerade selber auch gesagt hast, es reicht ja schon, dass er ankündigt, er wird jetzt erstmal keine Bitcoins mehr kaufen. Er wird das vielleicht noch nicht mal begründen. Oder wenn er es begründet, ist dann wiederum die Frage, glauben ihn die Leute? Ja, und dann werden die Leute sagen, oh, Michael Saylor kauft nicht mehr, sind wir hier an der Top, sollte ich jetzt verkaufen? Ja, gerade Leute, die jemanden folgen, ohne selber Wissen zu haben, werden sehr, 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 sehr schnell nervös. Und deswegen glaube ich, alleine die Ankündigung nicht zu kaufen kann schon Impact auf den Markt haben. Aber wenn wirklich eine Person sagt, seit 5, 6 Jahren, wo ich jetzt verfolge, und er kauft permanent und ständig und halt auch immer zu höheren Kursen, und auf einmal kommt das Gegenteil, ich verkaufe 20% oder 10% oder was auch immer, ich verkaufe einen Teil meiner Bitcoins, das ist meiner Meinung nach was wirklich so hohen Impact haben wird, weil sein Verkauf an sich wird initial nicht so viel Bewegung im Markt ausmachen. Man wird den Impact sehen, aber er würde jetzt halt keinen absoluten Crash verursachen. Der Impact, der den Crash verursacht, ist halt, dass andere ihm zuvorkommen wollen und ihre Bitcoins abverkaufen. Und das führt wiederum zu einer Massenreaktion und zu einer Kettenreaktion. Und diese Kettenreaktion ist halt, dass immer mehr Leute verkaufen, dann fällt es, dann triggert es noch Algorithmen und Bots, dann fällt es weiter, dann bricht Panik aus, dann verkaufen auch Privatanleger. Und am Ende steht Michael Saylor da und sagt so, vielleicht doch besser wieder verkaufen. Ja, er kann es ja noch nicht mal aus böser Absicht machen, ne? Aber das ist schon gefährlich.
Ein Beispiel zu nennen, was denn behindern sein könnte. Ich weiß nicht, viele haben es vielleicht mitgekriegt oder auch nicht mitgekriegt, die mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Am 18. Mai ist eine Sammelklage gegen MicroStrategy eingereicht worden. So, was sagt diese Sammelklage? Im Endeffekt sagt diese Sammelklage aus, dass die Daten, also zwischen April 24 und April 25, um diese Wertpapiere von MicroStrategy geht's. Und zwar haben sich da Leute beschwert oder jetzt in der Sammelklage können sich jetzt mehr noch melden. Und zwar bis Juli diesen Jahres. Und zwar geht's da um Verluste, die auf Aktien gesetzt haben von MicroStrategy. Weil er halt, wie gesagt, dieses Flying Wheel mit Bitcoins, also sprich Aktien rauszugeben, darauf man Bitcoins zu kaufen, das zu stützen und ähnliches. Und das könnte dazu führen, dass er beispielsweise nicht die Möglichkeit hat, über einen gewissen Zeitraum wieder ein Fundraising zu machen, beziehungsweise dann halt Bitcoins zu kaufen. Also es geht gar nicht darum, dass er das gar nicht mehr kann oder beziehungsweise, dass er das, dass er verkaufen muss, sondern dass er über einen bestimmten Zeitraum meinetwegen nicht mehr Bitcoins kaufen kann, aus bestimmten Gründen. Und ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass halt, wie gesagt, diese Sammelklage gerade läuft und er im Moment angehalten ist, um nicht weitere Verluste zu machen, dort keine Bitcoins mehr kaufen zu können. Kann passieren, alles guessing, ja, wissen wir nicht, keine Ahnung, aber solche kleinen Ereignisse können den Markt ganz schön reißen. Mhm. Und ich hatte gerade nochmal nachgeguckt, also der Kursrückgang, seitdem das announced worden ist, knapp 9% auf MicroStrategy. Was natürlich in dem Gesamtvolumen, was er dort hat, natürlich schon einen riesen Impact hat. Ja. Deswegen, also spannend das zu sehen. Das heißt, es können äußere Einflüsse sein, externe Einflüsse, die MicroStrategy dazu hindern, daran neue, ich sag mal, Bitcoins, frische Bitcoins wieder zu kaufen und dann diese 1 Milliarde, die er halt, wie gesagt, pro Woche zur Verfügung hat, dann halt nicht auszugeben. Und da bin ich mal gespannt. Also das Risiko wird immer mehr, Das will ich damit sagen. Ja.
Nochmal so ein kleiner Spekulations-Stefan hier zum Ende. Ist vielleicht ehrlich, diese Klage ist vielleicht ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Wenn er jetzt, wenn ihm so ein bisschen die Hände gebunden sind, nachzukaufen, ja,
ja,
dann ist es besser, als wenn er ankündigt, ich kaufe nicht mehr, weil ich gerade einfach nicht will. Jetzt kann er sagen, ich kaufe nicht, weil ich nicht da. Das hat natürlich dann nicht so den Impact auf den Markt, anstatt dass er so sagt, ich kaufe aus eigenen Stücken nicht mehr, aus was für Gründen auch immer. Jetzt ist es so, mir sind die Hände gebunden, hier ist die Klage, ich darf es aktuell nicht, vielleicht darf es auch in Zukunft nicht mehr, er kann aber investiert bleiben. Das würde schon mal so ein bisschen dieses, ich kaufe nicht, könnte das Ganze schon mal deutlich besänftigen.
Spekulation. Also wir machen ja
gut gerade auf.
Also ich wollte gerade sagen, wir machen diese Folge aber wirklich mit Spekulationen hier. Wie gesagt, keine Finanzberatung. Sehr interessant. Aber du hast natürlich recht. Klar, natürlich kann das passieren, dass er da zurückzieht und sagt, ey, ja, ich würde ja gern, aber ich darf gerade nicht. Ja. Auch spannend. Ja. Wir werden es sehen, definitiv. Aber schön finde ich, dass wir eine Folge gemacht haben, wo wir unsere Niere verkauft haben. Das war ungefähr das ungefähr der Boden. Jetzt befinden wir uns wieder in einem Hoch. Wir machen eine neue Folge. Und sind eigentlich immer noch nicht wirklich schlauer. Und
ich will gerade gucken, ob ich hier das Widerrufsrecht noch irgendwie einlösen kann, damit ich das Ding wieder habe.
Sehr gut. Kannst du jetzt drei Nieren kaufen?
Ja. Ich nehme meine extra mit, falls nochmal ein Dip kommt. Aber ich bin noch spart. Aber ja, ich finde das Thema Michael Saylor und das neue Gesicht von Bitcoin, was ja eigentlich ein anonymes Projekt ist, finde ich sehr, sehr spannend. Und nein, ich glaube nicht, dass Michael Saylor Satoshi Nakamoto ist, sondern ich glaube halt einfach, er ist der größte Bitcoin-Maximalist. Er ist von etwas überzeugt, was sich ja auch für ihn definitiv in milliardenfacher Höhe auszahlt. Gar keine Frage. Er sieht da so ein bisschen seine Berufung drin, das Thema Bitcoin in die Welt zu streuen. Und an sich macht er das auch gut. Eine Zeit lang war er auch schon groß und er hat sehr, sehr viele Bitcoins gekauft. Und da habe ich ihn persönlich auch nicht als Gefahr angesehen für den Markt, sondern habe mich eher gefreut, ja, wenn er so ein bisschen was Positives über Bitcoin erzählt und die Leute quasi in den Markt reinholt. Für mich als Investor hat das dann natürlich dann auch zu steigenden Kursen geführt. Jetzt ist es halt irgendwann so, irgendwann wird etwas so groß, dass man dann auch die Gefahren natürlich dann erst erkennt und sieht. Und an dem Punkt bin ich jetzt, dass ich der Meinung bin, wenn Michael Saylor etwas Gegenteiliges tut, kann das enormen Impact auf den Markt haben. Und das ist etwas, was mir nicht gefällt, wenn eine Person den Markt in die Gegenrichtung sehr, sehr stark manipulieren kann und die Macht darüber hat. Und da wird es jetzt aus meinem Gesichtspunkt einfach her ein bisschen gefährlich.
Ja, absolut. Ein sehr schönes Schlusswort. Also da draußen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, immer ein bisschen vorsichtig sein, immer ein bisschen streuen über alles Mögliche. Natürlich ist unser Thema hier Web3 und Blockchain und ähnliches, aber es gibt natürlich auch tolle andere Investments, wo man halt auch vielleicht mal hineingehen kann oder sollte, um das halt das Risiko ein bisschen zu minimieren. Ich glaube, das ist absolute Empfehlung, die man da schon geben kann und die jetzt auch nichts wirklich mit Finanzberatung zu tun hat, sondern es ist immer sinnvoll, so ein bisschen zu streuen. Mein lieber Stefan, wie immer hat mir es Spaß gemacht. Wir werden das beobachten und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen, Wochen so passiert. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl, um das mal so zu sagen.
Ja, es kommen auf jeden Fall ein paar spannende Tage auf uns zu, gerade auch hinsichtlich dieser Sammelklage gegen MicroStrategy. Dann haben wir die Convention in Las Vegas. Also es gibt auf jeden Fall einiges Spannendes, was so auf uns zukommt jetzt in nächster Zeit. Und wir halten euch da auf dem Laufenden. Deswegen an der Stelle wieder vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen ganz fantastischen Tag. Dir, André, natürlich auch. Danke auch für deine Zeit.
Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis dann. Danke. Ciao.